die Verurteilung Jesu. Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Jesus wird von den Soldaten misshandelt und verspottet. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, es lebe der König der Juden, und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen.
Guten Morgen. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Die meisten von euch kennen diesen Text. Ich denke, einige von euch haben ihn wohl schon ein paar hundert Mal ausgesprochen. Aber wisst ihr, was das für eine tiefe Bedeutung hat, was da alles passiert ist? Nachdem wir diesen Text gehört haben, der ja nur ein Teil des Leidensweges Jesus ist, nur ein Ausschnitt, ist meine Frage, ist das ein Gott der Liebe, der so etwas zulässt? Zunächst die ganzen Ungerechtigkeiten, alleine schon in diesem relativ kurzen Abschnitt. Wenn man die anderen Evangelien liest, dann sieht man, dass da noch viel mehr Dinge passiert sind, auch vorher in dem Verhör, das er bei den hohen Priestern hatte. Sowohl das jüdische als auch das römische Recht werden in diesem Prozess gegen Jesus schwer verletzt. Alleine im Scheinprozess vor dem Hohen Rat brechen die hohen Priester 22 ihre eigenen Verordnungen. In diesem einen Prozess. Es war also eigentlich alles null und nichtig, was sie da entschieden haben. Und bei Pilatus geht es weiter. Obwohl Pilatus dreimal feststellt, dass er an Jesus keine Schuld feststellen kann, lässt er ihn auspeitschen. Das muss man sich mal vorstellen. Was wäre das heute für ein Aufschrei, wenn jemand von der offiziellen Behörde für unschuldig erklärt wird, aber der sagt dann, ach komm, ich lasse ihn mal auspeitschen, mal sehen, was die Juden dann machen. Und das war nicht eine normale Peitsche. Das wäre schon schlimm genug gewesen. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Die Peitsche bestand aus geflochtenen Riemen und darin waren Knochenstücke eingenäht. Und wenn ein die auf den Rücken getroffen hat, ist einem richtig das Fleisch aufgerissen. Also es war noch ein bisschen schlimmer als eine normale Peitsche. Und das alles nur, weil Pilatus sehen wollte, ob die Juden nicht doch Mitleid mit Jesus haben würden und ihn freilassen würden. Das Recht der Juden, einen Gefangenen freizulassen, was in diesem Text angesprochen wird, das wird nicht gebraucht für den unschuldigen Jesus, sondern es wird geschrien, die sollen Barabbas freilassen. Barabbas ist ein verurteilter Mörder, ein Terrorist, würde man heutzutage, weil er hat in Gruppen mitgearbeitet, die gegen den Staat gearbeitet haben. Und der soll jetzt freikommen statt Jesus, der unschuldig ist. Und das nur, weil die hohen Priester einen Hass auf Jesus hatten. Ohne dass Jesus etwas getan hätte, wofür er Strafe verdient hätte, wurde er mit einer Dornenkrone gepeinigt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Eine Krone, ich weiß nicht, kennt ihr Christusdorn? Das ist so eine Pflanze. Da sind ganz fiese Stacheln dran. Und diese Pflanze wurde benutzt, um diese Dorne zu flechten. Und die wurde ihnen dann auf den Kopf gedrückt. Das war also nicht irgendwie so etwas Leichtes, was da drauf stand. Das wurde richtig in den Kopf reingedrückt mit diesen dollen Stacheln. Und dann wurde ihnen ein Purpurmantel umgehängt als Demütigung. Die haben nicht anerkannt, dass Jesus der König ist, aber sie haben ihnen zum Schein diesen Purpurmantel umgehängt. Dann wurde er von den Soldaten ins Gesicht geschlagen und bespuckt. Und das nur, weil die Soldaten ihre sadistischen Neigungen ausleben wollten. Am Ende des Prozesses war Pilatus immer noch von Jesu Unschuld überzeugt. Er lässt ihn trotzdem zum Kreuzigen abführen. Und das nur, weil er zu große Angst vor einem Aufstand der Juden zum Passafest hatte und vor dem Kaiser verleumdet werden könnte. Lauter Ungerechtigkeiten, die hier nacheinander an Jesus geschehen. Und die Folge war, dass Jesus sehr, sehr schlimm leiden musste. Ist das ein Gott der Liebe, der das zulässt? Faktisch sind Pilatus und die Juden, die Ungerechtigkeiten und dieser Hass, der Schmerz und die Ablehnung nur Nebenschauplätze. Sie wurden alle vom Teufel für einen Machtkampf gebraucht, der ihn nur vordergründig zum Sieger gemacht hat. In Wirklichkeit war es Gott, der dem Teufel den endgültigen Todesstich zugefügt hat und damit den Weg für die ewige Herrlichkeit freigemacht hat. Das haben die alle nicht gesehen. Es geht die ganze Zeit nur um den einen. Alles andere sind Randfiguren. Den einen, Jesus. Wie Pilatus dann auch bemerkt, hier ist er jetzt, der Mensch. Oder in den klassischen Übersetzungen, seht, welch ein Mensch. Aber Pilatus sieht in diesem Moment, er hat keine wirkliche Erkenntnis. Er sieht in diesem Moment nur die Schwäche Jesus und nicht seine Stärke. Denn dieser eine, dieser Mensch, den Pilatus da hervorhebt, das ist derjenige, der durch seinen Tod am Kreuz die Macht der Sünde und die Macht des Todes bricht. Die Schwäche Jesus ist seine Stärke. Und das ist auch, was Paulus später in seinen Briefen schreibt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das war auch bei Jesus. Jesus hat sich nicht gewehrt. Aber seine Kreuzigung war der größte Sieg, den er feiern konnte. Aber das war vor der Welt verborgen. Wir lesen in 1. Korinther 2, Vers 8, keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Alles, was da passiert ist, war Bosheit. Aber es war eine Bosheit, die entstand, weil sie nicht zuhören wollten, weil sie nicht offen waren für Gott. Jesus hat jahrelang in Jerusalem und die ganze Umgebung hat er gepredigt. Er hat die Liebe gepredigt, er hat die Wahrheit Gottes gepredigt. Aber die meisten Menschen waren nicht offen dafür, schon gar nicht die Machthaber. Sie haben Gottes Weisheit nicht erkannt, sonst hätten sie ihn nicht kreuzigen lassen. Jesus wählt den Weg des Kreuzes. Er wehrt sich nicht dagegen, dass an seiner Stelle Barabbas freigelassen wird. Der Name Barabbas bedeutet auf Aramäisch Sohn des Vaters, Bach Abbas. Er ist der Vertreter der Menschen. Aber Jesus ist der wahre Sohn des Vaters, der Stellvertreter Gottes und Gott selbst. Matthäus erzählt uns sogar den Vornamen von Barabbas, Jesus. Auch er hieß Jesus. Damit wird die Ironie noch stärker, dass da eigentlich zwei Jesusse vorne stehen und der falsche Jesus wird freigelassen, der richtige Jesus wird gekreuzigt. Aber Jesus wehrt sich nicht gegen diese Ungerechtigkeit. Er tut nichts dagegen. Dass Pilatus ihn auspeitschen lässt, dass die Soldaten ihn verspotten und schlagen, dass die Juden ihn ablehnen, obwohl Pilatus ausdrücklich gesagt hat, ich finde keine Schuld an ihm. All das ruft in Jesus in diesem Moment keinen Widerstand hervor. Auch als Jesus merkt, dass Pilatus sich selbst total unwohl fühlt mit dieser ganzen Situation und er versucht mit allen Mitteln, Jesus freizubekommen, weil er möchte offensichtlich auch nicht schuld sein an dem Tod eines Unschuldigen. Aber Jesus nutzt diese Unsicherheit Pilatus nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Die Übergabe des unschuldigen Jesus an die Juden ist ein massiver Verstoß gegen das römische Rechtssystem. Aber Jesus reagiert einfach überhaupt nicht darauf. Er lässt es alles geschehen. Jesus widersetzt sich weder dem Bösen der heuchlerischen Juden noch den strategischen Plänen des Pilatus. Er wählt den Weg des Kreuzes, weil er dazu auf die Welt gekommen ist. Und das hat er auch vorher angekündigt. Das war keine Überraschung. Johannes 12, 27, da sagt Jesus, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Ab dem Moment wehrt Jesus sich nicht mehr gegen das Böse, sondern er geht seinen Weg, um das Böse durch seinen Tod zu besiegen. Er sagte es auch zu Petrus bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane. Johannes 18, 11. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Seine Jünger haben versucht, ihn zu beschützen. Die haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Die hatten aber andere Vorstellungen davon. Die haben einen weltlichen Herrscher gewollt. Und Jesus sagt, soll ich dann den bitteren Kelch nicht trinken? Jesus wollte das, was der Vater ihm aufgetragen hat, zu Ende führen. Im Hebräerbrief werden wir ermutigt, Jesus auf diesem Weg nachzufolgen, den Weg des Kreuzes. Und wir lesen auch die Begründung für Jesu Handeln. Das Hebräer 12, 1b bis 2. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus hatte die ganze Zeit, bei seinem ganzen Auftrag, den ganzen Weg, den er gegangen ist, hatte er das Ziel vor Augen. Die himmlische Herrlichkeit, die auf ihn warten würde, wenn er Gottes Plan erfüllt. Das gab ihm die Kraft durchzuhalten. Und zwar wollte er diese Freude nicht nur für sich, sondern für alle, die an ihn glauben. Also alle, die wir hier sitzen. Dafür hat Jesus das getan. Für die Freude, die auch auf uns wartet. Und für Jesus war es die Kraft durchzuhalten. Und das kann auch für uns die Kraft sein, durchzuhalten. Die Freude, die in der ewigen Herrlichkeit liegt, die auf uns wartet, die gibt uns die Kraft, das Elend auf dieser Erde, was manchmal da ist, was sich für die meisten von uns wohl ziemlich in Grenzen hält, verglichen mit dem, was Jesus erlebt hat, aber um das trotzdem durchzuhalten. Das war Jesu Antrieb und das kann auch unser Antrieb sein. Jesus vertraut Gott bis zum Ende. Sowohl im Prozess vor dem Hohen Rat, das haben wir jetzt heute nicht gelesen, weil das wäre alles zu viel gewesen, als auch bei Pilatus, sagt Jesus nur jeweils ganz kurz die Wahrheit über sich selbst, die ihm das Leben kosten kann und ihn dann letztlich auch das Leben kostet. Er hat sich nicht verteidigt. Er hält sie alle nicht davon ab, ihre Pläne zu verwirklichen. Sein Vertrauen wird unter anderem hier deutlich. In dem Stück, was wir gerade von Elena vorgelesen bekommen haben, die Vers 10. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Jesus zeigt hier sein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Er sagt, Pilatus hat von oben, also von Gott, Macht bekommen über ihn. Und wenn er von Gott Macht bekommen hat, dann ist es in Ordnung. Er findet sich damit ab, er beugt sich unter Gott und sagt, was Gott an Macht verdient hat, auf meinen Gegnern, das ist in Ordnung, das gehört zu meinem Weg. Jesus wusste, dass Gott letztendlich zu seinem Ziel kommt. Jeder Tropfen Schweiß und Blut, den er vergießt, jede falsche Aussage, jede fiese Ohrfeige, die er von den Soldaten bekommen hat, jeder Dorn auf seinem Kopf und jeder Nagel in seinem Körper bringt ihn näher zu seinem Ziel, die Erlösung am Kreuz. Jesus hat seine göttliche Macht nicht gebraucht, um alle Anklagen zu vernichten und alle Anklage zunichte zu machen und seine Feinde zu vernichten. Das wäre ihm leicht möglich gewesen. Das lesen wir ab Johannes 18,4. Da kommen die ganzen Soldaten und hohen Priester und wollen Jesus verhaften. Und Jesus fragt, wen sucht ihr? Und sie antworteten, Jesus von Nazareth. Darauf antwortete Jesus, ich bin es. Und dann lesen wir in Vers 6, als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Versteht ihr das? Sie weichen zurück und fallen zu Boden, weil Jesus sagt, ich bin es. Diese Aussage von Jesus, ich bin es, ist dieselbe Aussage, die Gott zu Mose gesagt hat im brennenden Dornbusch. Damit hat Gott bezeugt, dass er Gott ist. Ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus diese Aussage verwendet, das macht er oft im Johannesevangelium vor allem, da gibt es eine ganze Reihe Ich-Bin-Worte, macht Jesus deutlich, ich bin Gott. Das ist nicht einfach nur ich bin es, sondern ich bin Gott. Und das hat diese ungeheure Auswirkung. Die fallen alle zu Boden. Weil Jesus dort seine Macht zeigt. Er zeigt dort, ich bin der allmächtige, lebendige Gott. Und ihr kommt hier mit Schwertern zu mir. Und er macht das nochmal weiter deutlich, als Peter dann zum Schwert greift, um die Leute abzuwehren, wobei er da natürlich ein bisschen wenig Chancen gehabt hätte, und das war eine ganze Kohorte, macht Jesus ihm klar, dass es nicht Zeit zum Kämpfen ist. Er hätte nämlich jede himmlische Hilfe bekommen können, wenn er gewollt hätte. Jesus sagt Matthäus 26, 53 zu Petrus, oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Er hätte also alle Macht gehabt, seine Feinde zu besiegen. Keiner hätte Hand anlegen können. Und wir lesen das auch in den Evangelien an mehreren Stellen. Als er in Nazareth in der Synagoge gepredigt hat und gesagt hat, dieses Wort ist heute für euch erfüllt worden. Da werden sie alle wütend, weil Jesus sich damit auch Gott gleichstellt. Und dann geht er raus und sie wollen ihn von der Klippe runterstürzen. Aber Jesus ging durch ihn hindurch. Keiner konnte ihn etwas anhaben, solange seine Zeit noch nicht gekommen war. Alle stand unter Gottes Schutz. Und das ist, also für mich ist es so hoffnungsvoll, dass Gott alles im Blick hat. Das war damals bei Jesus so, das ist auch bei mir so, das ist auch bei dir so. Gott hat unser ganzes Leben im Blick. Und uns kann nichts passieren, was Gott nicht will. Gut, ich weiß, das ruft ein anderes Problem auf. Weil da muss man sich manchmal fragen, wieso lässt Gott so was Schreckliches zu in meinem Leben? Aber was hat er in Jesu Leben zugelassen? Das war viel, viel schrecklicher als alles, was wir erlebt haben. Und es hat für uns dazu gedient, dass wir gerettet sind. Und das, was wir erleben, was Gott in unserem Leben zulässt, hat auch irgendein Ziel, irgendeinen Zweck, der gut ist. Wir können das oft nicht sehen. Oft sehen wir das nur hinterher. Als zum Beispiel, wenn ich mal einen Zug verpasst habe, wo ich mich darüber geärgert habe, und dann habe ich einen späteren Zug genommen, da habe ich dann nette Leute getroffen. Das ist eine Kleinigkeit, aber das sind alles Dinge. Und wenn du darüber nachdenkst, was in deinem Leben passiert, die guten und auch die schlechten Dinge, Gott hat das alles in seiner Hand, so wie er damals Jesu Leben komplett in seiner Hand hatte. Niemand konnte ihn auch nur ein Haar krümmen, bevor die Zeit gekommen war. Jesus wird also zur Kreuzigung geführt. Und er wehrt sich nicht, weil er wusste, das ist der Weg des Vaters für mich. Ich muss diesen Weg gehen. Er erträgt die Ablehnung. Er erträgt die schrecklichen Schmerzen, weil er an Gott festhält. Er hat Vertrauen zu Gott. Das Opfer, das Jesus bringt, wird von Gott als vollständige Sühne für all unsere Sünden angenommen. Und deswegen hat Jesus durchgehalten. Und damit stellt Jesus uns vor eine Wahl. Der letzte Weg Jesu führt ihn von Gabbata, vom Richterstuhl des Pilatus, wo er von Pilatus verurteilt und von den Juden verraten wurde, nach Golgatha, wo er im Tod am Kreuz die Erlösung unter schrecklichen Schmerzen bewirkt. Zeit seines Lebens hatte Jesus die göttliche Wahrheit verkündigt. Er hat Heilung für Geist, Seele und Leib gebracht, allen Menschen, die ihn angerufen haben. Am Ende seines Lebens wurde er durch Lüge und Verrat ans Kreuz gebracht, wo er qualvoll gestorben ist. Zu diesem Zeitpunkt haben alle Beteiligten eine Entscheidung gegen Jesus, gegen das Leben, gegen die ewige Herrlichkeit getroffen. Ich frage nochmal, ist das ein Gott der Liebe? Lesen wir, was Paulus dazu sagt in Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und Jesus selbst sagt zu Nikodemus in Johannes 3,16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und meine Antwort ist, ohne dass wir auch nur das Geringste dazu beigetragen haben oder beitragen konnten oder beitragen können in Zukunft, hat Jesus für uns das ewige Heil bewirkt, indem er all das Leid ertragen hat und in den Tod gegangen ist. Und das hat er getan, damit unsere Sünden gesühnt sind, damit uns unsere Sünden von Gott nicht mehr zugerechnet werden. Alles, was ich im Leben falsch gemacht habe, bis heute, und alles, was ich noch in Zukunft falsch machen werde, das ist ganz sicher, ich werde noch etliches falsch machen, es sei denn, ich falle jetzt tot um. Jeder von uns wird in seinem Leben noch etliches Falsches machen, aber das wird uns nicht angerechnet, weil Jesus das alles getragen hat. Das ist das Sühneopfer Christi. Und deswegen sollte unsere Antwort nicht die Antwort der damaligen Menschen sein, die Jesus abgelehnt haben, sondern unsere Antwort sollte sein, ja Jesus, ich glaube an dich und ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, auch wenn es schwer ist im Leben. Ich will an dir festhalten. Ich will auf dich schauen und mich nicht durch Umstände davon abbringen lassen, dir zu folgen. Jesus hat alles für uns vollbracht. Denn ja, er ist der Gott der Liebe. Amen.